Ist euch warm? Ja, mein Laptop ist gerade auch zu warm. Aber ich hoffe, dass er mitmacht. Ich begrüße vor allem diejenigen, die in der ersten Reihe sitzen und in der zweiten und der dritten. Es sind nicht so viele. Man sieht übrigens von vorne auch besser. Also man sieht alle Liedtexte und so. Genau. Ja, wir sind heute in der dritten Woche oder im dritten Teil unserer Serie über den ersten Johannesbrief. Die Serie, die wir genannt haben, Echt jetzt. Es geht um Christsein, um echtes Christsein, um das, was echte Christen ausmacht, wie man echte Christen von unechten Christen unterscheiden kann. So, letzte Woche hatten wir einen kleinen Vorgriff auf wegen Pfingsten. Ein bisschen was außer der Reihe. Martin hat uns was über Liebe durch den Heiligen Geist erzählt. Und die Woche davor hatten wir den Beginn mit dem ersten Kapitel aus dem ersten Johannesbrief, wo ich heute Anschluss machen möchte. Es ging um Leben im Licht. Es ging darum, dass wir unsere Sünden bekennen können und dass Gott unsere Schuld vergibt. Und ja, jetzt kommen wir ins zweite Kapitel und die Frage, die sich offensichtlich stellt, ist, ja, wenn das so einfach ist, vielleicht erinnert ihr euch an diesen Vers, 1. Johannes 1, Vers 9. Weiß ich, wer den auswendig kennt, wer ihn nicht auswendig kennt, sollte ihn auswendig lernen. Das ist ein ganz, ganz zentraler Vers. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. So, wenn das jetzt so einfach ist, wenn wir nichts anderes machen brauchen, als nur Gott zu bitten und er vergibt uns, ja, dann ist ja eigentlich alles ganz einfach. Dann können wir eigentlich leben, wie wir wollen, weil am Ende können wir immer ganz schnell um Vergebung bitten und dann ist die Sünde wieder weg, oder? Wenn das so einfach ist, dann können wir eigentlich leben, wie wir wollen. Und vor diesem Hintergrund glaube ich, dass Johannes dieses zweite Kapitel geschrieben hat und wir merken, so sehr wir im ersten Kapitel so die Betonung auf die Gnade hatten und darauf, dass Gott uns einfach bedingungslos vergibt, so sehr merken wir jetzt, dass Johannes nicht so ein einseitiges Evangelium hat. Und ich lese euch mal die ersten sechs Verse aus 1. Johannes Kapitel 2 nach der Übersetzung Neues Leben. Meine Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn es doch geschieht, dann gibt es jemanden, der vor dem Vater für euch eintritt, Jesus Christus, der vor Gott in allem gerecht ist. Er ist das Opfer für unsere Sünden. Er tilgt nicht nur unsere Schuld, sondern die der ganzen Welt. Aber wie können wir sicher sein, dass wir ihm gehören, wenn wir seine Gebote befolgen? Wer sagt, ich gehöre Gott und befolgt dabei Gottes Gebote nicht, ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Doch wer sein Wort hält, an dem zeigt sich Gottes Liebe in vollkommener Weise. Daran erkennen wir, ob wir in ihm leben. Wer behauptet, dass er zu Gott gehört, soll leben, wie Christus es vorgelebt hat. Das Ziel von Johannes ist nicht, dass wir leichtfertig leben. Das Ziel von Johannes ist eben nicht, dass wir sagen, naja, wir können ja hinterher immer noch um Vergebung bitten. Vielleicht kennt ihr das. Es ist einfacher, um Vergebung zu bitten, als um Erlaubnis. So, vielleicht habt ihr den Satz schon mal gehört. Das mag vielleicht in manchen Settings so ein Lebensmotto sein, nach dem er leben kann. Aber ich glaube, was Gott betrifft, sollten wir uns diese Haltung nicht angewöhnen. So, in dem ersten Vers sagt Johannes, und denkt daran, er schreibt es auf dem Hintergrund von den Versen, die unmittelbar davor waren, eben, dass wir um Vergebung bitten können. Er sagt nicht, ich schreibe euch das, damit ihr euch nicht so viel Sorgen macht, dass ihr vielleicht zu viel sündigt oder so, sondern er sagt, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Also Johannes schreibt es nicht, damit wir ein sorgloses Leben führen können und damit wir uns Freiheiten rausnehmen können, weil wir wissen, dass Gott uns ohnehin vergibt, sondern er schreibt es, damit wir nicht sündigen. Und dann sagt er aber, falls jemand doch gesündigt hat, dann tritt Jesus für uns ein. So, das haben wir vor 2 Wochen miteinander besprochen. Aber warum führt diese Haltung nicht zu einem lockeren Umgang mit Sünde? Warum, wenn wir das richtig verstehen, führt es eben dazu, dass wir nicht sündigen wollen? Erstens, weil es Jesus einen hohen Preis gekostet hat. Jesus hat mit seinem Leben bezahlt. Jesus hat gelitten für uns am Kreuz. Jesus hat nicht bloß irgendwie so die Hände geschwungen und uns gesegnet und so, sondern Jesus ist gestorben für uns. Und nicht nur das. Viele von uns kennen diesen Film, die Passion Christi, und die allerwenigsten von uns haben den mehr als einmal gesehen, weil sich das niemand nochmal antun will, das nur zu sehen. Aber wisst ihr was? Jesus hat es nicht nur gesehen, er hat es durchlebt. Und er hat es nicht deswegen durchlebt, weil er nichts Besseres zu tun hatte, sondern hat es deswegen durchlebt, weil wir gesündigt haben. So, ihn hat es einen unglaublich hohen Preis gekostet. Und dann stell dir vor, wenn ich dir was schenke zum Geburtstag oder, keine Ahnung, zu irgendwelchem Anlass, und ich gebe dir irgendwas und du weißt, entweder es war unglaublich teuer, was weiß ich, ich schenke meiner Frau ein Brillant-Collier oder sonst irgendwas, oder ich schenke dir was, wo du merkst, ich habe stundenlang daran gebastelt, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, ich habe das richtig schön gemacht, dann wirst du das nicht so 0815 behandeln. Du wirst nicht sagen, ja, gefällt mir nicht oder keine Ahnung, sondern du wirst das mit, hoffentlich, wenn unsere Beziehung jedenfalls was taugt, dann wirst du das mit ja, vielleicht nicht gerade Ehrfurcht, aber mit Respekt behandeln. Du gehst sorgsam damit um. Und so ähnlich ist es mit unseren Sünden. Wenn wir wissen, was es Jesus gekostet hat, dann werden wir nicht leichtfertig sündigen. Wir werden nachher Abendmahl feiern. Und ich sage das immer mal wieder, so das Bild, was ich immer wieder vor Augen habe, wo Jesus sagt, dies ist mein Leib. So, wenn du das Brot in den Mund nimmst, dann ist es vielleicht für dich irgendwie so, ja, was Normales oder was Nettes oder so. Aber ich stelle mir immer vor, das ist Jesus, der da zwischen meinen Zähnen liegt und ich kaue auf Jesus rum. Ich tue Jesus weh. Und das ist genau das, an was uns das Abendmahl erinnern sollte. Wir tun Jesus weh mit unserer Sünde. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, warum das nicht dazu führt, dass wir die Sünde leichtfertig nehmen oder die Vergebung leichtfertig nehmen. Nämlich, weil wir Jesus lieben. Vers 4 sagt wörtlich, wer sagt, ich kenne Gott und trotzdem sündigt. So, lass uns ganz kurz bei diesem Kennen stehen bleiben. Wer sagt, ich kenne Gott? Kennen ist so eine Sache. Wenn ich sage, ich kenne den Karl Otto. Ich kenne niemanden, ich kannte mal jemanden, der Karl Otto hieß, aber er ist inzwischen schon beim Herrn. Aber wenn ich sage, ich kenne den Karl Otto, dann ist das was anderes, als wenn ich sage, ich kenne meine Frau. Ich kenne hat in der Bibel eine besondere Bedeutung. Das Wort im Griechischen, was hierfür, wenn jemand sagt, er kennt Gott, verwendet wird, das wird in der Septuaginta, also in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, dafür verwendet, wenn ein Mann mit seiner Frau schläft und die Frau mit ihrem Mann. So, dieses Kennen ist was, wo es um eine intime Beziehung geht. Das Wort wird nicht ausschließlich dafür verwendet, aber es wird auch dafür verwendet. Und es zeigt uns, dass wenn es hier darum geht, so ich kenne Gott, dann heißt es nicht, ja, ich habe gehört, dass es einen Gott gibt. Oder dass ich sage, ja, ich gehe ab und zu in eine Gemeinde und ich weiß so ein bisschen was und ich kenne so die 10 Gebote und was weiß ich irgendwie so. Sondern dieses Wort, wenn jemand sagt, er kennt Gott, da geht es um eine Beziehung. Und wenn wir sagen, dass wir diese Beziehung zu Gott haben, dass wir Gott lieben, dass wir so eine enge Beziehung zu ihm haben, dann werde ich nichts tun, was ihn verletzt. Ich weiß nicht, wie ihr, wenn ihr denn in einer Beziehung lebt, mit eurem Partner, eurer Partnerin umgeht. wenn ich weiß, dass meine Frau verletzt wird von manchen Dingen, die ich tue, und ich meine Frau wirklich lieb habe, dann werde ich diese Dinge nicht tun. Oder wenn es mir schwerfällt, sie nicht zu tun, dann werde ich mich jedenfalls bemühen, das nicht zu tun. Aber ich gehe jedenfalls nicht leichtfertig damit um. Und das ist genau dieser Hintergrund, den uns Johannes hier vor Augen stellt, wo er sagt, selbst wenn wir die Möglichkeit haben, um Vergebung zu bitten, wir werden das nicht leichtfertig tun, sondern ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Und dann sagt er, dass jemand die Gebote Gottes hält, ist ein Zeichen dafür, dass er ein echter Christ ist. Und vielleicht ist es nun was, was dich etwas überrascht, nach dem, was wir hier so als stete Erinnerung immer wieder predigen, was einen echten Christen ausmacht. Johannes legt hier irgendwie ein bisschen einen anderen Schwerpunkt. Es ist kein Widerspruch zu dem, was wir sonst sagen oder was Johannes auch sonst an anderer Stelle in seinem Brief sagt. Aber es ist wichtig, dass wir diese Botschaft auch hören, damit wir einen ausgewogenen Blick dafür haben, um was es geht. Johannes sagt, das Kennzeichen von einem echten Christen ist, dass er die Gebote Gottes hält. So, und deswegen sagt er zum Ende, wenn jemand sagt, wer behauptet, dass er zu Gott gehört, der soll leben, wie Christus es vorgelebt hat. Also wenn wir Leute sein wollen, die zu Gott gehören wollen, wenn wir Leute sein wollen, die sagen, wir lieben Jesus, dann sind wir verpflichtet. Dann haben wir dieses Ziel, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Ich weiß gar nicht, ob irgendjemand das noch trägt, aber früher gab es so Armbänder. Wollte eigentlich noch eins mitnehmen. Aber ist egal, hätte man sowieso nicht gut gesehen. Da stand 4 Buchstaben drauf. WWJD. Gibt es noch jemanden, der sowas trägt? Ja, wunderbar. Einen kurzen Applaus für unsere 2 jungen Damen. Prima. Und dann könnt ihr mir sicher auch sagen, was es heißt. Genau. Es funktioniert fast im Deutschen auch. Was würde Jesus tun? What would Jesus do? So, und dieses Armband, ich habe das auch eine längere Zeit getragen, aber irgendwann habe ich es abgelegt, weil ich festgestellt habe, es hat seinen Zweck nicht mehr erfüllt. Es sollte uns eigentlich immer daran erinnern, uns zu fragen, was würde Jesus tun? Und ich habe festgestellt, ich denke darüber nicht mehr nach, obwohl ich das Armband trage. Ich hoffe, dass es bei euch noch funktioniert. Das im Prinzip ist eine gute Erinnerung, uns immer wieder zu fragen, was würde Jesus tun? Wenn du das nächste Mal kurz davor bist, irgendwie auszuticken oder eine negative emotionale Reaktion auf jemand anderen zu haben, dann frag dich, hätte es Jesus auch gemacht? Du fährst zum Beispiel im Auto und da verhält sich ein Verkehrsteilnehmer auf der Straße nicht so, wie du das für richtig halten würdest. Ich stelle immer wieder fest, dass das Niveau meines Vokabulars in solchen Situationen meistens so 1 bis 2 Stufen absinkt. Weiß ich, ob du das von dir auch kennst. Und wenn ich mich dann frage, was würde Jesus tun, dann denke ich mir, ich weiß nicht, was Jesus getan hätte, wenn er Auto gefahren wäre. Vielleicht hätte er auch nie einen Führerschein gemacht oder so. Oder hätte es sowieso abgelehnt, die vielen Abgase in die Luft zu pusten. Oder keine Ahnung. Ist auch im Prinzip egal. Aber ich glaube, er hätte ihn vermutlich eher gesegnet, als ihn mit irgendwelchen Ausdrücken zu belegen. Oder ich stelle mir vor, wie Jesus den Streit mit meiner Frau führen würde. Und ich denke mir manchmal, ich glaube nicht, dass Jesus die Worte wählen würde, die ich manchmal wähle. Und vielleicht hilft dir das so ein bisschen, das mal von dieser Seite aufzuzäumen, dass wir nicht sagen, wir müssen irgendwelche Gebote einhalten. Darum geht's nicht. Also wenn ich dich zum Beispiel fragen würde, um was geht's, wenn ich sage, ein echter Christ hält sich an die Gebote Gottes? Vielleicht denkst du zuerst an die 10 Gebote. So, wir sollen die Wahrheit sagen, wir sollen in der Ehe die Treue halten, wir sollen, ich gehe jetzt mal davon aus, dass niemand wirklich Gelüste hat, andere umzubringen, aber ich sage jetzt mal, wir sollen keine Gewalt anwenden und was wir sonst noch alles haben. Vielleicht denken wir an solche Sachen und da muss man den Sabbat halten und so verschiedene Dinge und das ist halt das, was man so äußerlich einhalten kann. Aber wisst ihr was? Wenn Johannes an Gebote denkt, dann denkt er offensichtlich an ganz andere Dinge. Und deswegen lesen wir jetzt den zweiten Abschnitt. Denn es geht im Zentrum um die Liebe. Wir lesen von Vers 7 bis Vers 11. Liebe Freunde, ich schreibe euch kein neues Gebot, sondern ein altes, das ihr schon von Anfang an hattet. Dieses Gebot entspricht dem, was ihr schon früher gehört habt. Und doch ist es zugleich neu. Denn dies Gebot ist in Christus wahr geworden und in euch, weil die Dunkelheit verschwindet und das wahre Licht bereits scheint. Wer von sich sagt, dass er zum Licht gehört und dabei seinen Bruder hasst, der lebt noch in der Finsternis. Doch wer seinen Bruder liebt, seinen Nächsten liebt, lebt im Licht und niemand nimmt Anstoß an ihm. Wer seinen Nächsten hasst, lebt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, denn durch die Finsternis ist er blind geworden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich hat es ganz stark an das erinnert, wo Johannes ja auch dabei war, wo Jesus gefragt wurde, Meister, was ist das größte Gebot? Und Jesus sagt, oder er fragt einen anderen, was ist das größte Gebot? Er sagt, du sollst den Herrn lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all dem, was in dir ist, mit all deinen Gedanken, mit all deiner Kraft, mit all deinen Emotionen, mit allem. Du sollst den Herrn lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. So, den ersten Teil, den haben wir vorher eigentlich schon ein bisschen abgehandelt. Wir haben davon gesprochen, dass wir Jesus lieben und dass das Konsequenzen hat. Und jetzt geht es Johannes vor allem um diesen zweiten Teil, nämlich unseren Nächsten zu lieben. Wer den anderen liebt, der tut ihm nichts Böses, oder? Jesus sagt, in diesem Gebot, da hängt das ganze Gesetz. Das ganze Gesetz, was dazu noch kommt, ist eigentlich nur eine Erklärung dafür, was es bedeutet, den anderen zu lieben. Wenn ich den anderen, also fangen wir vielleicht bei unseren Eltern an. Wenn ich meine Eltern liebe, dann werde ich sie ehren. Da haben wir das erste von diesen Geboten, die das Mitmenschliche betreffen. Wenn ich meinen Nächsten liebe, werde ich ihn nicht umbringen. Typischerweise. Wenn ich meine Frau liebe, werde ich sie nicht betrügen. Wenn ich irgendjemanden auf der Straße oder wo auch immer in meinem Umfeld oder die Finanzbeamten, wie auch immer, liebe, dann werde ich sie nicht bestehlen. Wenn ich jemanden liebe, dann werde ich ihn nicht belügen. Und so siehst du, dass wenn wir lieben, dann folgen all die Dinge, die wir in den 10 Geboten lesen und auch sonst so, an was wir denken würden vielleicht, wenn wir an Gebote Gottes denken, dann folgen die eigentlich automatisch. Und eigentlich reicht es, wenn wir für uns sagen, ich möchte meinen Nächsten lieben. Wer auch immer das in der einzelnen Situation dann ist. Wer liebt, tut dem anderen nichts Böses. Und dieses Gebot ist auf der einen Seite alt, weil wir es im Alten Testament ja schon finden, und es ist auf der anderen Seite neu. Erstens, weil Jesus das entsprechend auch betont hat und Wert drauf gelegt hat und auch, weil er es selber so formuliert hat. Er hat gesagt in Johannes 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander. Und jetzt hört gut zu, was er dazu sagt. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Und das passt genau zu dem, was wir vorher gelesen haben, nämlich so zu leben wie Jesus. Wenn ich zu dir sagen würde, liebe deinen Nächsten, dann ist das in gewissen Grenzen ja interpretierbar, was das heißt. Ja, lieb deinen Nächsten. Ja, sind wir irgendwie schon dafür, oder? Sollen wir kurz eine Abstimmung machen, wer dagegen ist? Nee, wir sind doch dafür, oder? Aber was heißt das jetzt ganz konkret? Aber wenn Jesus sagt, liebe deinen Nächsten, wie ich dich geliebt habe. Leute, das ist sehr konkret und sehr weitgehend. Das ist eigentlich eine ziemlich krasse Forderung. Wie hat Jesus mich denn geliebt? Also erstens mal hat er mich so sehr geliebt, dass er bereit war, für mich am Kreuz zu sterben. Schmerzen auf sich zu nehmen, die ich mir noch nicht mal wirklich vorstellen kann. Und am Ende für mich zu sterben. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal überlegt hast, ob du bereit wärst, für irgendjemanden zu sterben. Also wirklich zu sterben. Jesus war bereit, es zu tun. Und wenn ich mir überlege, wie Jesus heute mit mir umgeht, vielleicht denkt ihr manchmal an diese Frage, die Petrus gestellt hat: Herr, wie oft muss ich? Nun denk an die Person, die dich am meisten nervt. Wie oft muss ich dem oder derjenigen vergeben? Und Jesus sagt nicht 7-mal, nicht 70-mal, nicht 77-mal, auch nicht 490-mal. Jesus sagt eigentlich: Vergib immer. Und wenn du dir nun überlegst, wie Gott sich dir gegenüber verhält, wie oft ist Gott bereit, dir zu vergeben? Wenn du es nicht wirklich glaubst, dann bin ich sicher, dass du es wenigstens hoffst, dass es Gott nicht interessiert, wie oft du wegen der gleichen Sache zu ihm kommst. Das ist die Liebe, die Gott zu uns hat. Und Jesus sagt: Ich erwarte von dir, dass du die Menschen um dich herum mit derselben Liebe liebst, mit der ich dich liebe. Und Geschwister, das ist ein hoher Standard. Und jetzt kannst du sagen: Ja, das werde ich sowieso nie schaffen. Aber es ist kein Grund, uns nicht zu bemühen, es zu tun. Liebe die Menschen, so wie ich es tue. Und jetzt stelle ich fest, wenn ich anfange, mich auf diesen Weg, dazu wollte ich noch ganz kurz was sagen. Jesus sagt am Schluss Folgendes, oder Johannes schreibt Folgendes. Wer seinen Nächsten hasst, lebt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht. Denn durch die Finsternis ist er blind geworden. Ich möchte da nicht so furchtbar viel dazu sagen, aber was mir aufgefallen ist in der Vorbereitung, offensichtlich hat es Konsequenzen auf uns selber, wenn wir uns nicht so verhalten, wie Jesus das möchte. Wenn wir beschließen, in der Finsternis zu leben, hat es offensichtlich Auswirkungen auf uns und wir werden dadurch blind. Also nicht nur, dass es um uns herum dunkel ist und dass wir deswegen nicht sehen können, sondern wenn wir anfangen, diesen Weg zu gehen, dann hat es Auswirkungen auf uns. Wenn wir anfangen, Dinge zu tun, die Gott nicht will, dann führt es dazu, oder es kann dazu führen, dass sich der Heilige Geist von uns zurückzieht. Und wenn dein Fenster in die geistliche Welt, wenn deine Verbindung zu Gott schlechter wird, dann ist dein Verständnis von dem, was um dich herum passiert und wie Gott Dinge sieht und was Gott von dir möchte, eingeschränkt. Und dann wirst du blind, du wirst geistlich blind. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, die Bibel sagt es an anderer Stelle mal, den Heiligen Geist nicht betrüben. Dass wir ihn nicht an die Seite drängen und sagen: Du, das ist mein Leben, halt dich da mal bitte raus. Jemand hat mal gesagt, der Heilige Geist ist ein Gentleman und der wird sich daran halten. Wenn du den Heiligen Geist nicht in deinem Leben haben möchtest, dann wird er sich dir nicht aufdrängen. Jesus sagt: Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Jesus tritt nicht die Tür ein. Jesus sagt nicht: Naja, so ein Schloss hält mich doch nicht auf, ich komme jetzt einfach mal rein. Er steht vor deiner Tür und klopft an. Was für ein krasser Gedanke. Der Herr von Himmel und Erde, derjenige, der alles gemacht hat, das Wort, das ewig war, bevor irgendwas gemacht wurde, dieses Wort Gottes, dieser allmächtige Gott, der steht vor deiner Tür und wartet, bis du aufmachst. Und er bleibt draußen stehen und klopft. Es sei denn, dass du aufmachst. Und jetzt stellen wir fest, wir sind mit einer Forderung konfrontiert. Wir sind mit einem Anspruch konfrontiert, wo wir sagen: Also Jesus, bei allem, was recht ist, aber das geht über meine Verhältnisse. Das werde ich nicht schaffen. Und wir stellen fest, wenn wir das umsetzen wollen, dann muss sich bei uns grundlegend was ändern. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber wenn ich mir das anschaue und sage, ich sollte alle Menschen lieben, wie Jesus sie geliebt hat, dann muss ich in meinem Denken was ändern. Und zwar ganz grundlegend. Wenn wir zu Jesus gehören wollen, dann reicht es nicht, irgendwelche Gebote zu halten, so äußerlich irgendwie. Und wenn wir es dann nicht hinbekommen haben, gegebenenfalls unser Verhalten auch schön zu reden und Ausreden zu finden, warum das jetzt irgendwie nicht geklappt hat. Das Ziel, was wir haben sollten, was Gott uns gesteckt hat, ist, zu werden wie er. Und falls du es noch nicht wusstest, das war von Anfang an das Ziel Gottes mit den Menschen. Wer erinnert sich, was Gott ganz am Anfang gesagt hat? Lasst uns Menschen machen, uns zum Bilde oder in unserem Ebenbild oder wie auch immer du das formulieren willst. Menschen, die uns ähnlich sind. Das ist das Ziel, was Gott mit uns hat. Gott möchte, dass wir ihm ähnlich sind. Und deswegen ist das Ziel, was wir als Gemeindeverband haben, mehr Menschen. Genau. Das ist das Ziel, nicht was wir uns gesteckt haben, sondern das ist das Ziel, was Gott mit uns hat. Wir möchten, dass mehr Menschen so werden wie er. Und es fängt bei uns an. Und das bedeutet, dass wir eine Änderung in unserer Grundhaltung haben müssen. Einer meiner Lieblingsverse, manche von euch wissen das schon, ist Römer 12, Kapitel 12, Vers 2. Und da schreibt Paulus, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut, gottgefällig und vollkommen ist. Passt euch nicht dieser Welt an. Denkt nicht so, wie alle denken. Ich sage da gleich noch ein bisschen mehr dazu. Sondern lasst euch von Gott umwandeln. Lasst euer ganzes Denken erneuert werden. Und das, wir lassen jetzt ein paar Verse aus, das macht Johannes in diesem dritten Abschnitt, den wir heute miteinander anschauen wollen, führt es hier nochmal aus. Wir lesen jetzt Kapitel 2, Vers 15 bis Vers 17. Hört auf, diese Welt und das, was sie euch anbietet, zu lieben. Denn wer die Welt liebt, zeigt, dass die Liebe des Vaters nicht in ihm ist. Denn die Welt kennt nur das Verlangen nach körperlicher Befriedigung, die Gier nach allem, was unsere Augen sehen, und den Stolz auf unseren Besitz. Dies alles ist nicht vom Vater, sondern kommt von der Welt. Doch diese Welt vergeht mit all ihren Verlockungen. Aber wer den Willen Gottes tut, wird in Ewigkeit leben. Die Maßstäbe dieser Welt und die Maßstäbe Gottes, die passen sehr oft nicht zusammen. Und ich hoffe, dass du das hier und da bemerkst und dass du es vielleicht auch immer häufiger bemerkst, wo diese Maßstäbe auseinanderlaufen. Lass uns mal ganz kurz in der Geschichte zurückblicken. Wir fangen an in der Zeit, in der Johannes diesen Brief geschrieben hat. So, in welchem Umfeld lebten die Leute, an die Johannes geschrieben hat? Sie lebten typischerweise nicht in einem christlichen Umfeld. Vielleicht noch in einem jüdischen, aber typischerweise lebten sie in einem heidnischen Umfeld, nämlich im Römischen Reich. Das heißt, ihre Umgebung, die Welt von damals, die war vollkommen heidnisch, die hatte vollkommen andere Wertmaßstäbe als die ersten Christen. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich in unserer Gesellschaft manches verändert. Unsere Gesellschaft ist äußerlich christlich geworden. Das christliche Abendland habt ihr vielleicht schon mal gehört. Wenn man sich anschaut, was da passiert ist, stellt man fest, so wirklich christlich war das eigentlich nie. Es gab einen christlichen Anstrich, es gab eine christliche Tünche, aber innen drin haben die Menschen eigentlich immer das gemacht, was sie wollten. Sie haben sich versucht, mit möglichst geringem Aufwand, eben so gut es irgendwie ging, damit es nicht ganz so auffällig war, an die Gesetze zu halten. Und wir sehen das immer wieder an verschiedenen Punkten. Wie die Moralvorstellungen auf der einen Seite, ich nenne es jetzt mal so, und das tatsächliche Verhalten der Menschen auch immer wieder auseinandergeklafft sind. Aber Gott möchte ja nicht, dass wir äußerlich ihm dienen, sondern er möchte, dass wir ihm ähnlich werden. So, aber was wir jetzt feststellen in den letzten Jahrzehnten ist, dass das, was vielleicht auch nur äußerlich christlich war in unserer Gesellschaft, mehr und mehr abmontiert wird, mehr und mehr an den Rand gedrängt wird, mehr und mehr entwertet wird. Heute werden ganz viele Werte neu definiert. Die Ehe ist nicht mehr ausschließlich, auch nicht mehr ewig. Jeder kann das machen, wie er will. Man kann als Ehepaar sich darauf verständigen, dass man ehelich nicht treu sein muss. Und wenn es in der Ehe auch dann nicht mehr funktioniert, dann kann man sich ja auch trennen und jemand anders heiraten, mit dem es dann vielleicht besser wird, typischerweise nicht besser wird. Wir merken, also das ist jetzt bloß ein so ein Schlaglicht, wir merken das in der Sexualmoral, die vollkommen anders definiert wird heute, wo biblische Maßstäbe überhaupt keine Rolle mehr spielen und wo eigentlich gilt, erlaubt ist, was gefällt, wo man von außen auch gar keine Vorschriften mehr machen darf. Die Einstellung, die wir haben, die früher noch ganz, ganz stark irgendwas auch mit dem Allgemeinwohl zu tun hatte, die hat überhaupt nichts mehr mit dem Allgemeinwohl zu tun, denn es ist eigentlich hauptsächlich auf das Individuum ausgerichtet. Unterm Strich zähle ich. So, was mir gut tut, das ist gut. Und was das mit den anderen macht, interessiert mich vielleicht auch nicht so. Wir merken, dass es manchmal auch wieder Gegenbewegungen gibt. Ich möchte hier auch nicht alles ganz dunkel zeichnen, aber so im Großen und Ganzen bewegt sich doch vieles von dem weg, was wir in der Bibel finden. Wir sehen das auch im Umgang mit dem Sonntag. Ich finde es ja interessant, dass sich manche Leute noch so wehren. Wobei, das hat weniger mit dem Wert Gottes zu tun, als dass man einen freien Tag haben will, habe ich manchmal so einen Eindruck. Die evangelische Kirche hat so einen Slogan mal geprägt, einen Aufkleber verteilt, ohne Sonntage gibt es nur noch Werktage. Und da ist auch was dran. Aber wir merken schon, an ganz, ganz vielen Punkten werden die Gebote Gottes einfach aufgeweicht, über Bord geworfen. Und wir sagen, wir wissen das alles besser als du, Gott. Unser Leben funktioniert auch ohne deine Gebote, wunderbar. Und Johannes fordert uns auf, wahrzunehmen, dass das, was um uns herum passiert, nicht notwendigerweise mit dem deckungsgleich ist, was Gott denkt. Vielleicht finden wir auch den einen oder anderen Punkt, wo wir sagen müssen, ja, da haben wir vielleicht über die Jahre auch Dinge zu verbissen gesehen oder zu eng gesehen oder so. Darüber muss man schon auch mal nachdenken, aber was mir wichtig ist, dass wir das von einem Standpunkt her sehen, wo wir sagen, wir können nicht nur davon ausgehen, was die Gesellschaft jetzt als akzeptabel definiert, sondern was für uns als Christen immer wichtig sein wird, ist, was denkt Gott darüber? Was würde Jesus tun? Jesus hat auch den Frommen seiner Zeit immer wieder den Spiegel vorgehalten und er hat immer wieder die Konfrontation gesucht und hat gesagt, ihr habt Gott nicht wirklich verstanden. Ihr denkt, dass ihr es verstanden hättet, aber schaut mal nach, was Gott wirklich gemeint hat. Und ich glaube, wir müssen zurück an diesen Punkt, wo wir sagen müssen, wir müssen schauen, was Gott wirklich will. Und es mag für die einen heißen, dass sie vielleicht ein bisschen ein weiteres Herz bekommen müssen, aber für ganz, ganz viele von uns wird es heißen, wir müssen uns davon verabschieden, immer mit der Masse mitzulaufen. Und versucht es unseren Kindern auch so klar zu machen, dass wir gesagt haben, ihr werdet in eurem Leben immer wieder Außenseiter sein, weil diese Welt sich in eine Richtung verändert, wo sie nicht mehr den Maßstäben Gottes entspricht. Und Johannes fordert uns auf, eben dieses Zeitliche, dieses Weltliche nicht so sehr in den Fokus zu nehmen. Also er formuliert es sehr, sehr scharf und ich möchte es jetzt auch nicht irgendwie weichspülen, aber er sagt, Leute, schaut weg von dem Zeitlichen. Dieses Zeitliche kann nicht euer Fokus sein, es kann nicht euer Ziel sein, euch hier ein paar schöne Jahre zu machen und anschließend in der Ewigkeit festzustellen, dass ihr aufs falsche Pferd gesetzt habt. Lesen Sie es nochmal vor, was er dazu schreibt. Diese Welt vergeht mit all ihren Verlockungen, aber wer den Willen Gottes tut, wird in Ewigkeit leben. Es geht nicht um 80 Jahre Vergnügen. Es geht darum, wenn du es ganz egoistisch formulieren willst, es geht darum, ob du die Ewigkeit bei Jesus verbringen wirst und wie viel, jetzt sage ich mal ganz platt, wie viel Belohnung du am Ende kassieren wirst. Und wenn wir es weniger egoistisch ansehen wollen, dann geht es darum, wie viel Freude möchtest du demjenigen machen, der bereit war, sein Leben für dich zu geben? Nicht, dass wir das zurückzahlen könnten, aber wie viel Gutes möchtest du ihm tun? Aus Dankbarkeit, dass er dich gerettet hat. Und deswegen sagt Johannes, geh nicht den bequemen Weg. Tu nicht das, was alle tun. Sag nicht, das ist in Ordnung, bloß weil alle sagen, das ist in Ordnung. Richte dich an dem aus, was Jesus will. Und er sagt, das ist das Kennzeichen von einem echten Christen. Ein echter Christ orientiert sich an den Geboten Gottes. Und jetzt muss ich an der Stelle was ganz deutlich machen, damit wir nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Es geht nicht darum, dass wir Christen werden, indem wir die Gebote halten. Wir werden nicht Christen, indem wir uns an Gebote halten. Aber weil wir zu Christus gehören, weil er uns erlöst hat, deswegen wollen wir uns an die Gebote halten, weil wir ihn lieben. Und so zieht Johannes das in seinem Brief auch auf. Und es ist wichtig, dass wir das in der Bibel auch entsprechend sehen, wenn wir zum Beispiel den Jakobusbrief lesen oder so, mit dem Martin Luther ja so seine Schwierigkeiten hatte und wo wir manchmal den Eindruck haben, der sagt irgendwie ganz was anderes, als was zum Beispiel im Römerbrief steht. Aber der eine Grundsatz, den ihr von mir schon so oft gehört habt, der hilft uns auch da weiter. Die Bibel legt sich selber aus. Wenn du das nebeneinander legst und schaust, was sich da für ein Bild ergibt, dann wird es eigentlich relativ klar. Wir werden nicht dadurch gerettet, dass wir uns an die Gebote halten. Aber weil wir gerettet sind, wollen wir uns an die Gebote halten. Und weil wir gerettet sind, deswegen gibt uns Gott seinen Heiligen Geist, der uns, so sagt Jesus mal, überführt von der Sünde. Das heißt, er zeigt uns, was richtig und was falsch ist. Der Heilige Geist weist uns auf die Gebote hin. Und deswegen, sagt Johannes, ist es ein Kennzeichen von einem echten Christen, dass er die Gebote erkennt und sich dran hält. Derjenige, der sich nicht an die Gebote hält, der hat offensichtlich einen anderen Wertmaßstab. Der sagt, ich entscheide mein Leben. Mein Leben gehört mir. Ich bin derjenige, der sagt, was Sache ist. Aber jemand, der Jesus als seinen Herrn und Erlöser angenommen hat, der sagt, du bist das Schiff und du darfst mir sagen, wie ich mich verhalten soll. Und deswegen folgt Jesus nach. Denn am Ende wird das ewige Leben stehen. Und ich bin sicher, diejenigen von uns, die angefangen haben, diesen Weg zu gehen, die können bezeugen, dass es nicht nur ein Vertrösten auf die Ewigkeit ist, sondern dass es schon jetzt so gut ist, sich an die Gebote Gottes zu halten. Weil Gott die Gebote nicht deswegen gegeben hat, um uns den Spaß zu nehmen, sondern um uns zum Segen zu führen. Weil Gott weiß, wie wir ticken, weil Gott weiß, wie wir Menschen funktionieren und weil Gott weiß, was uns gut tut. Und deswegen geh nicht den bequemen Weg, folg Jesus nach. Werd ihm ähnlicher. Lass dich umgestalten vom Heiligen Geist in seinem Bild. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir, dass du uns Männer wie den Apostel Johannes geschenkt hast, die uns deinen Willen, deine Gedanken weiter erklären. Ich danke dir, Herr, dass er diesen Brief geschrieben hat und dass wir aus diesem Brief was lernen können und dass es uns hilft, in unserem Leben vorwärts zu kommen. Dass es uns hilft in unserer Beziehung mit dir. Und ich möchte dich jetzt bitten, Herr, wenn Menschen hier sind, die ihr Leben noch nie dir anvertraut haben, dann sprichst du jetzt zu ihren Herzen durch deinen Heiligen Geist. Wenn du noch vor einer Tür stehst und klopfst, Herr, dann schenk Gnade, dass diese Tür heute Morgen aufgeht. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du das schenkst, Herr, dass wir dir Raum geben in uns. Und ich möchte dich jetzt bitten, wenn du hier sitzt und merkst, Jesus steht vor meiner Tür, aber er ist nicht drin, dass du diese Tür aufmachst und dass du jetzt für dich persönlich eine ganz klare Entscheidung triffst und sagst, ich möchte Jesus nicht außerhalb meines Lebens haben, ich möchte ihn in meinem Leben haben. Dass du zu Jesus sagst, Jesus, ich mache dir die Tür auf und ich lade dich ein, zu mir zu kommen. Und vielleicht ist Jesus in deinem Haus, aber er kann nicht das ganze Haus nutzen. weil du manche Dinge für dich reserviert hast. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern, gib Jesus Raum. Lass zu, dass er dein Leben erfüllt. Lass zu, dass er dir in jedem Bereich deines Lebens den Weg zum Segen zeigen kann. Und Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst zu sehen, was du von uns möchtest, deine Gebote zu verstehen und gib uns die Kraft, uns an diese Gebote zu halten. Und wenn wir jetzt das Abendmahl miteinander feiern, Herr, dann schenk du es, dass wir in diesem Abendmahl neu einen Bund mit dir schließen und ja ganz neu dir Raum geben und dich in unser Leben einlassen. Ich möchte diese Verse noch einmal lesen, bevor wir das Abendmahl miteinander feiern. Der Herr Jesus in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Ich möchte euch jetzt einladen, dieses Mahl miteinander zu feiern. Wir haben dieses Mahl hier vorbereitet. Ihr kennt es inzwischen. Und wir haben das schon so oft gemacht. Es ist schon Gewohnheit geworden vielleicht. Aber lasst uns heute Morgen dieses Mal ganz bewusst nehmen. Lass uns darüber nachdenken, was es bedeutet, dass Gott einen Bund mit uns schließen möchte. Und lass uns ganz bewusst diesen Bund mit ihm schließen. Wenn du dieses Mal heute nimmst, wenn du dieses Brot nimmst, wenn du diesen Kelch nimmst, dann bet doch und sag Gott, Herr, ich möchte diesen Bund mit dir vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben schließen. Oder ich möchte ihn erneuern, ich möchte mit dir leben, ich möchte mich daran halten, was du mir sagst. Ob das nun niedergeschriebene Gebote in der Bibel sind oder ob das Dinge sind, wo Gott dir sagt, ich möchte, dass du diesen Weg gehst. Mach mit Gott einen Bund und sag, ich möchte dir nachfolgen, Jesus.